Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 3. Mai. Bei uns geht es heute darum, Konsequenzen aus der sogenannten MeToo-Debatte zu ziehen, beispielsweise, dass ein Nein auch ein Nein bleiben soll.
Also ich finde, man soll auf jeden Fall flirten. Das ist überhaupt kein Thema. Es ist ganz einfach, wenn ein Nein kommt, dann ist es ein Nein und dann bedeutet das ein Nein. Und je nachdem, wo die Grenze für die Person liegt, soll man dieses Nein einfach akzeptieren.
Der Berner Verein Flirt Don't Hurt macht sich stark gegen sexualisierte Gewalt im Berner Nachtleben. Dann wandern wir zurück ins Jahr 1989. Als damals der Fischenskandal aufgedeckt wurde, war der Aufschrei groß. Heute aber geben wir in den sozialen Medien freiwillig noch viel mehr von uns preis.
Wie kann es passieren, dass innerhalb von 30 Jahren, und das ist eine doch sehr kurze Zeit, kann man sagen, sich das Verhältnis zum Überwachtwerden und zum Überwachen komplett verkehrt?
Um genau dieses Verhältnis dreht sich Tobi Müllers Theaterstück «Die Akte Bern». Und zu guter Letzt schauen wir im Zeitsprung zurück auf 200 Jahre Karl Marx.
Der Vorteil von Marx ist eben, dass er sich nicht nur empört hat, sondern dass er wirklich auch versucht hat, dieses System irgendwie zu begreifen. Und wir brauchen irgendwie diese Analyse, um auch wirksam gegen dieses System vorgehen zu können.
Der kritische Philosoph Karl Marx hat die Welt verändert und seine kapitalismuskritischen Theorien sind heute wohl aktueller denn je zuvor. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Die Berner Kantonsregierung stellt sich hinter das erweiterte Schengen-Abkommen. Sie befürwortet die Vorlage des Bundes, verlangt aber mehr finanzielle Unterstützung. Dies, weil die Kantone Infrastruktur und Personal ausbauen müssten. Laut dem erweiterten Schengen-Abkommen sollen neu bei sämtlichen Drittstaatsangehörigen Gesichtsbilder und Fingerabdrücke erfasst werden, auch wenn sie nur für einen Kurzaufenthalt in den Schengen-Raum einreisen. Geäußert hat sich die Berner Kantonsregierung auch zur parlamentarischen Initiative für transparentes Lobbying. In ihrer Vernehmlassungsantwort unterstützt sie die Forderung nach mehr Transparenz im Bundeshaus, sprich wer dort ein- und ausgeht. Das sei im Interesse der Demokratie und der Glaubwürdigkeit der PolitikerInnen, wie sie schreibt. Bei der gestrigen Glencore-Jahresversammlung in Zug gab es internationale Proteste. Rund 40 GewerkschafterInnen aus Kolumbien, Kongo, Kanada, Australien und weiteren Ländern forderten den Bergbauriesen zur Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten und Umweltstandards auf. Die Gewerkschaften setzen ihre Hoffnungen derzeit stark auf die Konzernverantwortungsinitiative. Die Initiative will die international tätigen Schweizer Konzerne verstärkt in die Pflicht nehmen. Die amerikanisch-britische Datenfirma Cambridge Analytica hat Konkurs angemeldet. Laut Medienberichten hat sie zu viele KundInnen verloren und zu hohe Anwaltskosten zu tragen. Cambridge Analytica geriet wegen dem Datenskandal um Facebook in die Schlagzeilen. Sie nutzte Daten von über 85 Millionen Facebook-Profilen für personalisierte politische Wahlkampfpropaganda im US-Wahlkampf oder bei der Brexit-Abstimmung. Ein App-Entwickler hatte ihnen die Daten auf illegalem Weg zugespielt. Laut NZZ ist die Firma jedoch bereits in neuem Gewand wieder auferstanden. Die Hauptverantwortlichen hätten das neue Unternehmen Emerdata gegründet, das ebenfalls in der Datenverarbeitung tätig ist. Damit noch zum Wetter. Morgen Freitag ist es veränderlich, bleibt aber trocken bei 18 Grad. Das Wochenende zeigt sich vorwiegend sonnig, trotz Quellwolken bei bis zu 24 Grad.
Rabe Info. Das Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die MeToo-Debatte hat das Thema sexuelle Übergriffe ins internationale Rampenlicht gerückt. Sexualisierte Gewalt ist vor allem auch dort ein Thema, wo spät in der Nacht oder bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wird, wo vielleicht ab und an eins über den Durst getrunken wird und ein Nein nicht mehr als Nein akzeptiert wird. Im Nachtleben. Hier setzt der Verein Flirt Don't Hurt an. Flirt Don't Hurt wurde vor 2 Jahren ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, Aufklärungsarbeit zu leisten, was sexualisierte Gewalt im Nachtleben anbelangt. Die beiden Vorstandsmitglieder, Joël Dinichet und Jacqueline Brügger, waren bei uns im Rabe-Studio zu Gast und sprachen mit Gisela Feutz über Flirt Don't Hurt und sexualisierte Gewalt im Nachtleben.
Sexualisierte Gewalt ist nicht ganz trennscharf zu erklären, aber grundsätzlich kann man sagen, sexualisierte Gewalt ist alles, das Übergriffe betrifft von einer Person zur anderen, welches eine Person davon stört.
Ihr habt einen Verein ins Leben gerufen, Flirt Don't Hurt. Jacqueline Brügger, ist denn sexualisierte Gewalt so ein grosses Thema im Nachtleben?
Ich denke, es ist auf jeden Fall ein grosses Thema. Und die Problematik dabei ist, dass wahrscheinlich die Dunkelziffer viel höher liegt, weil sich halt zum Beispiel die Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer nicht melden. Und wir möchten einerseits die Partygängerinnen und Partygänger darauf aufmerksam machen, dass sie sich beim Personal melden sollen, wenn ihnen etwas auffällt oder ihnen etwas passiert, was sie nicht möchten. Andererseits liegt uns auch viel daran, dass wir eben das Personal schulen, damit das Personal weiß, wie sie dann vorgehen sollen.
Die Partygänger, Partygängerinnen aufmerksam machen, konkret, wie wollt ihr das angehen mit eurem Verein?
Also wir hatten im Herbst, Winter letzten Jahres, hatten wir eine Plakatkampagne. Da haben sich 10 Clubs beteiligt in der Stadt Bern und haben diese Plakate bei sich in den Räumlichkeiten aufgehängt. Weiter werden wir eine Konferenz veranstalten am 4. Mai, wo auch nicht nur Nachtleben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnehmen dürfen, sondern die auch offen ist für alle Interessierten.
Ihr habt Plakate aufgehängt. Was waren denn Rückmeldungen auf diese Plakate? Oder sind dann tatsächlich vermehrt Rückmeldungen gekommen? Hey, ich wurde angegangen im Ausgang, was muss ich tun?
Wahnsinnig viele Rückmeldungen hatten wir nicht direkt. Natürlich ist es auch ein bisschen daher, dass wir vom Verein die Kampagne gemacht haben, aber die Nachtschwärmer selber dann in den diversen Clubs unterwegs sind und wir von den Clubs dann nicht an den Verein Rückmeldungen bekamen. Aber so im Großen und Ganzen ist es schon auch spürbar, wie das auch bei der MeToo-Kampagne war. Wenn man mal beginnt, darüber zu sprechen, melden sich doch immer wie mehr auch Betroffene zu Wort und man kann eigentlich auch sagen, dass es kaum vor allem Frauen gibt, die nicht Übergriffe im Nachtleben erleben. Leider.
Ihr schult auch das Personal in den Clubs. Was wird denn diesem Personal genau vermittelt?
Dem Personal wird vermittelt, dass sie sämtliche Rückmeldungen ernst nehmen sollen. Egal, ob die von einer Frau kommen, von einem Mann, egal, ob es sich um Blicke handelt, um verbale Belästigung oder eben auch um körperliche Belästigung. Das ist das Allerwichtigste. Dass man die Personen ernst nimmt, mit ihnen darüber spricht und die Personen halt vielleicht auch aus dem Trubel rausnimmt.
Die Person rausnimmt und nicht unbedingt diejenige Person, die die sexuellen Übergriffe begangen hat.
Um darüber zu sprechen, sicherlich zuerst mal die Person, die belästigt wurde, damit sie in einem geschützten Rahmen darüber sprechen kann und erzählen und nicht und das nicht vor großem Publikum machen muss. Und dann ganz klar auch den oder die Belästigende rauspicken.
Am Freitag gibt es eine Konferenz im Gaskessel, wo sexualisierte Gewalt im Zentrum steht. Was wird genau diskutiert werden oder was ist genau Inhalt dieser Konferenz?
Inhalt und vor allem auch Sinn und Zweck der Konferenz ist es, Leute zu vernetzen, den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, allenfalls neue Projekte zu lancieren. Von dem her wird es nicht eine klassische Konferenz mit Ansprachen und Reden. Es wird Theater geben und in erster Linie eben auch dann die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen zu unterschiedlichen Themen.
Was war eure ganz persönliche Motivation, Joël Dinichet und Jacqueline Brücker, dieses Projekt ins Leben zu rufen?
Vor 2 Jahren sind ein paar junge Frauen auf mich zugekommen und hatten die Idee, dass man eigentlich etwas machen muss in diesem Bereich. Da ich als Jugendarbeiterin im Gaskessel arbeite, sind sie zu uns gekommen auch. Und mein persönliches Anliegen ist es eigentlich, eine gute Kultur im Nachtleben zu installieren, betrifft nicht nur gerade dieses Thema, sondern allgemein ein gutes Ausgangserlebnis für jede und jeden zu ermöglichen.
Die beiden Vorstandsmitglieder Joël Dinichet und Jacqueline Brücker sprachen über ihren Verein Flirt Don't Hurt. Der Vernetzungsanlass, von welchem im Interview die Rede war, findet morgen Freitag im Gaskessel statt. Alle Infos dazu gibt's auch auf unserer Webseite info.rabe.ch. Später in dieser Sendung blicken wir dann zurück auf 200 Jahre Karl Marx und fragen uns, weshalb seine Theorien heute vielleicht aktueller sind als zu seinen Lebzeiten. Karl Marx wurde vielerorts verewigt, so auch in der ehemaligen Karl-Marx-Stadt Chemnitz in Deutschland. Und Karl-Marx-Stadt, so lautet auch der Song der deutschen Indie-Rock-Band Kraftklub.
Ich steh auf, Kaffee, Kippen und Diamanträder. Ich war nie der in der Klasse vorne Sitzer und die Handheber. Eher so Angeber, ein verpeilter Hänger daran. Hat sich bis heute eigentlich nicht viel geändert, verdammt. Ich kann nichts dafür, doch die meisten begreifen nicht, dass es nicht meine Schuld ist, wenn mein Leben scheiße ist. Sondern eigentlich das System, Politik und Hartz IV. Egal woran es liegt nicht an mir. Ich komm aus Karl-Marx-Stadt. Lost love. Ich komm aus Karl-Marx-Stadt. Bin ein Verlierer, Baby. Original Lost Love. Ich komm aus Karl-Marx-Stadt. Bin ein Verlierer, Baby. Original Lost Love. Ich steh auf keiner Gästeliste. Ich bin nicht mal cool in einer Stadt, die voll mit Nazis ist, Rentnern und Hool. Ich gruß Banane essen im Verband um den Karl-Marx-Kopf. Die Straßenmenschen leer und das Essen ohne Farbstoff. Diskriminiert, mich motiviert, von der Decke tropft das Wasser, nix funktioniert. Und so wohnen wir in Sachsen auf bohlerten Matratzen. Immer gut drauf, auch ohne Kohle in den Taschen. Ich komm aus Karl-Marx-Stadt. Bin ein Verlierer, Baby. Original Lost Love. Ich komm aus Karl-Marx-Stadt. Bin ein Verlierer, Baby. Original Lost Love. Ich komm aus Karl-Marx-Stadt. Bin ein Verlierer, Baby. Original Lost Love.
Rabe Info.
»1989 erschütterte der sogenannte Fischenskandal die Schweiz. Dabei wurde aufgedeckt, dass die Schweizer Bevölkerung über Jahrzehnte hinweg bespitzelt worden war. Insgesamt wurden etwa 900'000 solcher Staatsschutzfischen angelegt. Der Aufschrei war gross. Heute, 30 Jahre später, im Zeitalter von sozialen Medien wie Facebook, habe sich unser Verhältnis zum Überwachtwerden komplett verkehrt. Das sagt der Schweizer Kulturjournalist und Dramaturge Tobi Müller, der seit 10 Jahren in Berlin beheimatet ist. Heute Abend feiert sein Stück «Die Akte Bern» ein Theaterbericht von Fischen bis Facebook, Premiere bei Konzerttheater Bern. Gisela Feutz hat sich mit Tobi Müller über dessen neues Stück unterhalten. Im Gespräch reisen sie zurück ins Jahr des Fischenskandals.
Im November 1989 haben sich verschiedene Dinge überlagert, die sich in meiner Erinnerung noch immer überlagern. Es war ein unglaublich ereignisreicher Monat, der Monat November. In Berlin, weit weg, manche mögen sich erinnern, ist die Mauer gefallen. In der Schweiz stand eine unglaubliche Abstimmung an, nämlich zur Abschaffung der Schweizer Armee, die Schlachtung der Heiligen Kuh, wie es damals hieß. Und am Freitag vor diesem Abstimmungswochenende kam eben dieser Bericht der Parlamentarischen Untersuchungskommission, der ja dazu angedacht war, das Justiz- und Polizeidepartement von der ersten Bundesrätin der Schweiz, Elisabeth Kopp, zu durchleuchten. Und der Fischen-Skandal war quasi ein Beifang, davon könnte man sagen, hat dann allmählich die Erinnerung daran überlagert. Das hat eine Weile gedauert, bis man gemerkt hat, was das wirklich bedeutet. Und ich glaube, je länger der zurückliegt, je vergessener der ist, desto klarer wurde mir im Verlauf der Geschichte, auch mit der Distanz zur Schweiz, weil ich ja seit 10 Jahren in Berlin lebe, dass das ein Riss ist in der Schweizer Geschichte, der nicht mehr so richtig erinnert wird. Und das hat mich interessiert.
Ihr Stück, das bei Konzerttheater Bern Premiere feiert, heisst «Die Akte Bern», ein Theaterbericht von Fischen bis Facebook. Fischen und Facebook scheinen auf den ersten Blick ja nicht wirklich zusammenzupassen. Weswegen denn diese Kombination, diese Paarung?
Ja, also mich interessiert die Fischen-Affäre jetzt als Kern eigentlich nicht so sehr. Mich interessiert der Wandel dazwischen. Das ist das, was mich interessiert. Also wie kann es passieren, dass innerhalb von 30 Jahren, und das ist eine doch sehr kurze Zeit, kann man sagen, sich das Verhältnis zum Überwachtwerden und zum Überwachen komplett verkehrt. 1989 ist man auf die Barrikaden gestiegen, zu Recht, finde ich, haben sich ja Linke und nicht nur Linke gewehrt. Es gab einen überparteilichen Konsens, das hat man auch vergessen heute, bis in die SVP hinein, dass man gesagt hat, das geht zu weit, das geht nicht. Das beschneidet quasi Bürgerrechte, das kann man so nicht machen. Und Facebook hat natürlich damit zu tun, also dass wir da Informationen preisgeben von uns scheinbar freiwillig, um uns zu präsentieren und uns zu inszenieren im Netz, die natürlich viel weitgehender, viel umfassender sind, als was damals über die meisten von uns zusammengetragen wurde. Facebook ist da ein Platzhalter für ganz viele Sachen. Es geht nicht nur um das soziale oder, wie ich es nennen würde, asoziale Medium Facebook, sondern natürlich über alle Daten, über alle Spuren, die wir digital hinterlassen, wo wir erst langsam merken, was das eigentlich heißt. Und dann geht es schon auch um weiterhin staatliche Überwachung, die exponentiell gestiegen ist seit 1989 und gegen die wir uns scheinbar komischerweise überhaupt nicht zu wehren scheinen.
Damals der große Aufschrei, heute gibt man freiwillig sehr viel von sich selber preis. Eine Verkehrung, die passiert ist innerhalb kürzester Zeit, wie Sie beschrieben haben. Wie ist es denn zu dieser Verkehrung gekommen? Welche Thesen haben Sie in Ihrem Stück verfolgt?
Da gibt es verschiedene Thesen. Ich glaube, eine These ist eher kultureller, philosophischer Art, dass die Metapher des Netzes in den 80er Jahren von Anfang an negativ besetzt war. Netz hieß Rasterfahndung, Volkszählung, später eben Fischierung. In den 90er Jahren ist was passiert, auch in der Linken. Das hat mit der Digitalisierung zu tun, mit dem Silicon Valley, mit dem aufkommenden Internet, dass das Netz plötzlich eine positiv konnotierte, eine positiv bewertete Metapher wurde. Das Netz ist da, um die Leute zu vernetzen, um quasi auch gegen Öffentlichkeit Öffentlichkeiten zu schaffen, um sich abseits der Mainstream-Medien zu vernetzen. Das war nach linke Utopie, heute klingt das nach rechts, damals war es eben links. Und diese Umwertung dieser Netzmetapher, glaube ich, hat dazu geführt, dass wir überhaupt dem Vorgang der Vernetzung viel positiver gegenüber eingestellt sind und damit auch Überwachung in Kauf nehmen. Da gibt es noch viele andere Thesen. Ich würde schon auch von der Geschichte des Neoliberalismus sprechen. Das fing ja an Anfang der 80er Jahre. Der Wettbewerb des Einzelnen hat sich natürlich massiv verschärft in der globalen Wirtschaftsordnung. Natürlich findet man Phänomene gesellschaftliche Vereinzelung. Und ich glaube schon, dass in solchen Krisenzeiten der Vereinzelung quasi so etwas wie ein kollektiver Narzissmus eine ganz andere Konjunktur feiert. Ne? Und das sind natürlich soziale Medien, sind ja auch ganz große Narzissmusmaschinen. Und man weiß ja auch über die Effekte, wenn das eben nicht passiert, was das mit den Leuten macht, dass es in Depression treibt, noch mehr in die Vereinzelung hineintreibt und so weiter. Aber das sind nur zwei mögliche quasi Wege, diese Frage zu beantworten, die viel zu komplex ist, um nur eine Antwort zu finden. Aber das Phänomen ist, ja, wie soll ich sagen, schlagend. Ne? Es ist wirklich eine 180-Grad-Drehung, wie wir uns gegenüber Überwachungsphänomenen verhalten.
Mit Ihrem Bruder Mike Müller haben Sie schon andere multimediale Recherchestücke zur Aufführung gebracht. Wie sind Sie denn nun konkret an die Akte Bern herangegangen?
Ich habe 11 Interviews geführt mit Leuten von damals, aber jetzt auch jungen, gegenwärtigen Digitalisierungspolitikern, Experten, Militärforschern und so weiter. Das macht aber eigentlich nur noch rund vielleicht 20% des Stückes aus. Es gibt auch zwei Figuren, zwei verschiedene Generationen, ein Mann und eine jüngere Frau, die quasi durch das Stück hindurch führen und auch eine Geschichte erzählen, die mit Überwachung zu tun hat. Und es gibt einen Chor der Asozialen, haben wir ihn immer genannt, der quasi so ein bisschen Facebook-Kommunikation simuliert und mit sehr schlechter Laune immer mal wieder dazwischen fährt. Das heißt, ich würde sagen, es ist 2/3 fiktional und 1/3 ist tatsächlich dokumentarische Recherche, die ich rund vor einem Jahr begonnen habe.
Den Kulturjournalisten und Dramaturgen Tobi Müller haben wir hier gehört. Sein Stück «Die Akte Bern – Ein Theaterbericht von Fischen bis Facebook» feiert heute Abend Premiere in der Widmarhalle. Weitere Aufführungen gibt es bis am 5. Juli. Alle Infos wie immer auch auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Zeitsprung.
Er gilt als Revolutionär, als Begründer des Kommunismus und als der größte Kritiker seiner Zeit. Karl Marx. Vor ziemlich genau 200 Jahren, nämlich am 5. Mai 1818, erblickte der weltberühmte Theoretiker und Philosoph das Licht der Welt. Als Mensch war Karl Marx wohl eher ein unangenehmer Zeitgenosse, als Weltveränderer hingegen gehört er bis heute zu den ganz Großen. Gemeinsam mit seinem Wegbegleiter Friedrich Engels verfasste er das Kommunistische Manifest, das noch immer zu den meistgelesenen Büchern der Welt zählt. Karl Marx würde sich heute vielleicht nicht mehr als Kommunist bezeichnen, aber wohl immer noch als Antikapitalist. Denn seine Theorie, dass sich der Kapitalismus irgendwann selbst abschaffen wird, die ist aktueller denn je zuvor. Spätestens während der Bankenkrise im Jahr 2008 wurde das wohl auch den größten Verfechtern des freien Markts bewusst. Bereits damals stand der Kapitalismus am Abgrund und wurde von Politik und Steuerzahlenden gerade noch so am Leben erhalten. Karl Marx war kein Hellseher, er konnte nicht vorhersehen, wie Globalisierung und Digitalisierung die Welt beeinflussen würden, und doch scheint es, als hätte er es geahnt. Ist es das, was die Attraktivität von Karl Marx heute ausmacht? Darüber sprach ich im Vorfeld der Sendung mit Julian Scherler. Er ist Aktivist in der marxistischen Strömung der Funke.
Ja, ich denke, alle Menschen erkennen irgendwie die Widersprüche und die Probleme in dieses Systems des Kapitalismus. Und es ist sehr leicht, sich darüber zu empören, beispielsweise über die globale Ungleichheit, über die Schere zwischen Reich und Arm. Aber der Vorteil von Marx ist eben, dass er sich nicht nur empört hat, sondern dass er wirklich auch versucht hat, dieses System irgendwie zu begreifen. Und wir brauchen irgendwie diese Analyse, um auch wirksam gegen dieses System vorgehen zu können. Also wenn wir wirklich etwas verändern wollen, wenn wir diese Gesellschaft umgestalten wollen, dann müssen wir auch verstehen, wie diese Gesellschaft funktioniert. Und dafür liefert halt Marx einfach bis heute noch zentrale Instrumente.
Themen, die in unserer Gesellschaft immer mehr polarisieren, sind Armut, Hunger und generell Ungerechtigkeit, also Themen, die omnipräsenter sind denn je zuvor. Kann man sagen, der Philosoph Karl Marx ist heute aktueller als zu seinen Lebzeiten?
Ja, ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen aktueller, weil vieles, was Marx zu seiner Zeit beschrieben hat, das kennen wir heute in dieser Form natürlich nicht mehr. Also wir leben nicht mehr in der Industrialisierung. Aber was natürlich die Bürgerlichen häufig gegen Marx sagen, ist, er war einfach ein Denker des 19. Jahrhunderts, ein Denker der Industrialisierung. Und was wir dem entgegenhalten müssen, ist, dass wir nach wie vor im kapitalistischen System leben. Also das System ist nach wie vor das Gleiche. Es hat sich natürlich verändert. Es gibt gewisse Merkmale, die nicht mehr die gleichen sind wie im 19. Jahrhundert. Aber die Grundmechanismen des Systems, das sind noch die gleichen. Und deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, Marx ist jetzt aktueller als in der Vergangenheit, aber er hat nichts an Aktualität verloren.
Marx hatte den Schluss gezogen, dass die Produktionsmittel nicht in den Händen einiger weniger sein dürften. Hatte er recht?
Ja, absolut. Also die Entwicklungsorganisation Oxfam, die hat ja vor einem Jahr diesen Bericht herausgegeben, wo klar wurde, dass 8 Menschen gleich viel Reichtum besitzen global wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Und das ist genau ein Ausdruck eines Systems, wo eben die Produktionsmittel in privater Hand sind. Das bedeutet, diejenigen eignen sich den gesellschaftlich erwirtschaftenden Wert eben an, die diese Produktionsmittel besitzen, während diejenigen Leute, die den Reichtum eigentlich erarbeiten, zunehmend auf der Strecke bleiben. Also das sieht man daran, dass die Löhne seit den 70er Jahren nicht mehr Schritt halten mit der Produktivität. Und seit 2008, seit der Wirtschafts- und Finanzkrise der globalen, sind sie sogar am Stagnieren oder absolut am Abnehmen. Also das zeigt, die Schere zwischen Arm und Reich, die öffnet sich immer wie mehr. Und das ist eben genau ein Symptom dieses Systems, das auf Privateigentum und Produktionsmitteln basiert.
Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer mehr auf. Was müsste denn geschehen oder welche Ansätze müsste man verfolgen, dass sie sich wieder beginnt zu schließen?
Wir kämpfen natürlich irgendwie für eine Verbesserung der Löhne, wir kämpfen für eine Verkürzung der Arbeitszeit und wir kämpfen natürlich auch für eine Umverteilung des Reichtums. Aber das sind alles nur Forderungen, die eigentlich nur Symptome bekämpfen. Und eben, wie gesagt, alle diese Probleme, die erwachsen eigentlich aus diesem grundlegenden Widerspruch, dass gesellschaftlich Reichtum erarbeitet wird und dann eben aber privat angeeignet wird. Und deswegen wollen wir auch eine Politik entwickeln, die eben revolutionär ist, die diese Forderungen verknüpft mit einem sozialistischen Programm, das heißt zu fordern, dass eben die Produktionsmittel in gesellschaftliche Hand übergehen. Und dann wird es möglich sein, auf dieser Grundlage die Wirtschaft nach den Bedürfnissen der Menschen zu planen und so allen Menschen ein würdiges Leben zu garantieren.
Die britischen Ökonomen Haskell und Westlake behaupten, wir erleben eine Wende hin zu einem Kapitalismus ohne Kapital, also zu einem Kapitalismus ohne physischen Wert. Ist das nun also das große Thema heute im 21. Jahrhundert für die Nachfolger von Karl Marx?
Nein, ich glaube, der springende Punkt beim Kapitalismus ist eben genau, dass das Kapital die zentrale Rolle in dieser Wirtschaft spielt. Und Kapital wird produziert, indem eben die Kapitalisten, also die Besitzer der Produktionsmittel, unbezahlte Arbeit von den Lohnabhängigen aneignen und damit Kapital akkumulieren. Und das bedingt auch, dass Waren produziert werden, dass Wert produziert wird. Und wenn kein Wert mehr produziert werden könnte, wenn keine menschliche Arbeit mehr angewandt werden könnte, dann würde dieses System aufhören zu existieren. So. Und das wäre das Ende des Kapitalismus sozusagen.
Und es steht ja eben auch die Behauptung im Raum, dass der Kapitalismus derzeit gerade zugrunde geht und das sogar ganz ohne Revolution. Kann man als Kapitalismuskritiker nun also gemütlich zurücklehnen und diesen Untergang genießen?
Ja, es wäre schön, wenn es so wäre, aber ich denke, die Besitzer der Produktionsmittel oder was wir eben auch die herrschende Klasse nennen im Kapitalismus, die hat eben ein riesiges Interesse daran, dass der Status quo so aufrechterhalten wird. Und am perversesten wird es bei Produkten, die wirklich nicht mehr unbedingt ein realer Wert dahinter steckt, wie beispielsweise bei den ganzen Produkten von Google und so weiter, also den Internetgiganten, wo die Profite, die diese Unternehmen erzielen, wirklich nur darauf basieren, dass sie eine Monopolstellung innehaben, dass die irgendwelche Patente aufgekauft haben und so weiter. Und auch hier stellen wir natürlich die Forderung auf, dass diese Konzerne in öffentliche Hand gehören sollen, damit die Dienstleistungen, die sie produzieren, auch wirklich der ganzen Gesellschaft zugutekommen, anstatt ein paar wenigen, die die Profite einstreichen.
Das sagt Julian Scherler. Er ist Redaktionsmitglied und Aktivist in der marxistischen Strömung der Funke.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute Donnerstag, dem 3. Mai. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über öffentliche Räume im digitalen Zeitalter und einem Radioblog über das Wort Genosse. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den einzelnen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Sendung mitgewirkt haben Wilma Rall und Gisela Feutz. Und am Mikrofon verabschiedet sich das Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr den morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.